Heute geht es um das Thema der Boden, von dem wir alle leben. Oder der Boden als die Grundlage des Lebens hier auf Erden. Die Ausbeutung des Bodens hat laut Bundesumweltamt der Bundesregierung eine viel dramatischere Zuspitzung angenommen als die Verschmutzung von Wasser und Luft. Mittlerweile sind mehr als ein Drittel der rund 1,5 Milliarden Hektar Land dieser Erde gefährdet. Mehr als 100 Millionen Menschen sind mit dem Verlust nutzbarer Fläche direkt konfrontiert. 1980 standen in den Entwicklungsländern noch etwa 0,65 Hektar pro Kopf zur Verfügung. Im Jahre 2010 werden es nur noch 0,40 Hektar pro Kopf sein. Die Weltbevölkerung dagegen von heute auf etwa 5,6 Milliarden Menschen wird im Jahre 2025 auf etwa 8 Milliarden Menschen ansteigen. Die Vermehrungsrate liegt zurzeit bei täglich 250.000 Menschen. Die fruchtbare Ackerkrume beträgt weltweit durchschnittlich aber nur etwa 30 bis 40 Zentimeter. Aber nur auf etwa 2,5% der gesamten Erdoberfläche ist Ackerkrume zu finden. Zusammen ist das etwa eine Fläche, die halb so groß wie Afrika ist. Davon müssen alle Menschen und Tiere dieser Welt leben. Daher spricht man auch vom Mutterboden. Denn von der Mutter kommt ja immer das neue Leben. Der Durchmesser unserer Erde ist etwa 12.000 Kilometer, auf dem wir diese Ackerkrume von 30 bis 40 Zentimeter finden. Aber wie gesagt, nur auf etwa 2,5% der gesamten Oberfläche. Wenn wir das mal reduzieren auf einen Globus, der etwa einen Durchmesser von 60 Zentimeter hat, dann ist die fruchtbare Ackerkrume weniger als ein 120.000stel Millimeter, unvorstellbar dünn, und das nur auf 2,5% der Fläche des Globus. Wenn der Boden gesund ist, ist auch das Volk gesund. Der Wissenschaftler Justus Liebig hat einmal gesagt: Immer und ewig ist es der Boden mit seiner Fruchtbarkeit, der über das Wohl und Übel eines Volkes entscheidet. Und später am Ende seines Lebens hat dieser Mann gesagt: Ich, armer Wurm, ich dachte, durch Stickstoffdünger die göttlichen Kreisläufe beeinflussen zu müssen. Und im Prediger lesen wir auch ein schönes Wort im 5. Kapitel: Bei all dem ist es ein Gewinn für das Land. Ein König, der für die Bebauung des Feldes sorgt. Denn wenn das Feld bebaut wird, sind Lebensmittel da und es geht dem Volk gut. Wenn der Boden stirbt, verändert sich das Klima. Das beste Beispiel dafür haben wir im Mittelmeerraum. Früher war es einmal waldreiche Gegend, man hat alles abgeholzt und Wüsten sind weitgehend entstanden. Der Ackerboden lässt sich auch nicht irgendwie industriell herstellen. Boden ist einfach nicht vermehrbar. Man kann ihn auch nirgendwo kaufen. Der Boden hält zwar viel aus, er ist wie alles in der Schöpfung regenerierfähig. Es heißt ja auch im Psalm 104, Vers 3, du erneuerst die Fläche des Ackers. Das gehört mit zur Schöpfungskraft Gottes. Und wir wissen ja auch, wenn wir uns in den Finger schneiden, dann heilt das wieder zu. Aber wenn wir den Finger abschneiden, dann ist er weg, es wächst kein neuer Finger. Und so kann es auch passieren, wenn dem Boden zu viel Schaden zugefügt wird, dann ist er tot, dann gibt es Wüste, und Wüste kann so schnell nicht wieder belebt werden. Ich habe in Kenia große Projekte gesehen, die Milliarden gekostet hat. Man hat versucht, durch Waldanpflanzungen die Wüste zurückzudrängen, aber es ist nicht gelungen. Man hat das Geld buchstäblich in den Sand gesetzt. Die einzigste Ausnahme, die ich hier kenne, finden wir in Israel. In Israel ist es tatsächlich gelungen, Wüste wieder fruchtbar zu machen und Wälder anzupflanzen. Aber ich glaube, hier ist es gelungen, weil das Volk Israel dazu von Gott eine besondere Verheißung bekommen hat. Am Ende der Tage soll die Wüste wieder fruchtbar werden. Das hat der Schöpfer so angeordnet. Nun, fruchtbarer Ackerboden wiederherzustellen ist sehr, sehr schwierig. Die Entstehung durch Verwitterung für einen einzigen Zentimeter braucht es etwa 2.000 bis 3.000 Jahre. Und ein einziger Wolkenbruch kann das in wenigen Minuten wieder wegschwemmen. Durch unsere Nahrung werden wir täglich 3 bis 4 Mal an den Boden erinnert. Denn alles, was wir essen, kommt ja aus dem Boden. Trotzdem laufen wir oft auf dem Boden herum, als sei es irgendeine tote, wertlose Masse. Rücksichtslos gehen wir durch Bebauung und Versiegelung mit ihm um. Der weltweite Bodenverlust durch den Menschen beträgt jährlich etwa 15 Millionen Hektar. Davon durch Bebauung 8 Millionen, durch Erosion 3 Millionen, durch Wüstenbildung 2 Millionen, durch Vergiftung auch 2 Millionen. 1996 wurden in Deutschland pro Sekunde 14 Quadratmeter verbaut. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 71 Hektar pro Tag. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche vergrößert sich jährlich bei uns um etwa 260 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche etwa von der Ausdehnung der Stadt Frankfurt. In Deutschland sind bereits 5 bis 7% für immer mit Beton oder Bauten versiegelt. Hinzu kommt der Bodenverlust durch Erosion. In der ehemaligen DDR liegt er bei etwa 56% des Ackerlandes. 13 bis 15% Bodenabtrag bis zu 170 Doppelzentner jährlich. 1 Millimeter Bodenabtrag, das sind etwa 15 Tonnen Verlust pro Hektar. Und das wandert in Flüsse und Meere und bringt dort neue Probleme. Auch in Bayern zum Beispiel, wo die Landwirtschaft noch relativ gesund ist, hat man bis zu 2,2 Tonnen Bodenabtrag durch Erosion pro Hektar und Jahr gemessen. Insgesamt in Bayern sind das etwa 14 Millionen Tonnen jährlich. Das Wüstenwachstum weltweit vergrößert sich jedes Jahr um etwa die Größe von ganz Belgien. Alle reden von der Umweltzerstörung, von der Luftverschmutzung, von der Belastung des Trink- bzw. Grundwassers. Aber von der Zerstörung des fruchtbaren Bodens redet kaum jemand. Der Boden aber ist unsere wichtigste Lebensgrundlage, die wir haben. Denn alle Nahrung kommt letztlich aus dem Boden. Auch das Fleisch, Milch, Eier und so weiter. Wir wissen, es kommt von Tieren, die aber wieder Pflanzen fressen, die im Boden wachsen. Auch alles Trinkwasser kommt aus dem Boden. Und verschmutztes Wasser kann sogar über den Boden als natürlicher Filter wieder gereinigt werden. Auch alle Luft wird über die Pflanzen, die im Boden wachsen, gereinigt. Boden ist also ein Luftfilter. Und der lebenswichtige Sauerstoff ist ohne gesunden Boden nicht zu haben. Alle Sauerstofflieferanten brauchen gesunden Boden zum Leben. Wo aber der Boden zerstört wird, fehlen für Mensch und Tier nicht nur Nahrung und Wasser, sondern auch Lebensraum und frische Luft. Es ist ein ewiger Kreislauf. Alles kommt aus dem Boden und alles geht in den Boden zurück. So nach dem Wort der Bibel, von Staub bist du geworden, zu Staub sollst du wieder werden. Nur die Sonne ist die einzige Energie, die von außerhalb kommt. Aber auch sie braucht die Pflanzen, die im Boden wachsen, um ihre Energie in diese Welt einfließen zu lassen. Der Boden, wenn er auch nicht so aussieht, ist keine tote Masse, sondern ist voller Leben. Er ist das größte Ökosystem, das wir überhaupt kennen. Das meiste von diesem Leben ist so klein, dass wir es mit unserem Auge nicht sehen können. Aber unter dem Mikroskop betrachtet, wird die ganze Wunderwelt, eine faszinierende Welt voller Leben, deutlich. In einem einzigen Gramm Muttererde wohnen bis zu 5 Milliarden Kleinstlebewesen, Einzeller, Urtierchen, Bakterien und so weiter. Und in einer einzigen Handvoll Erde sind mehr von diesen Lebewesen zu Hause, als es Menschen auf der ganzen Welt gibt. In einem Hektar Ackerboden befinden sich etwa 100 bis 200 Doppelzentner lebende Masse. Man kann es sich kaum vorstellen. Auf einem Hektar Weide können etwa 2 Kühe das ganze Jahr über ausreichend Nahrung finden. Zwei Kühe wiegen etwa 25 Zentner. Auf der gleichen Fläche im Boden lebt die gleiche Masse, also etwa 25 Zentner sichtbarer Lebewesen, wie zum Beispiel Würmer, Rauben, Larven, Käfer, Springschwänze und so weiter. Wie viel Mühe und Arbeit setzen wir für die Pflege von zwei Kühen ein? Und wie viel Mühe investieren wir dagegen für das Leben im Boden, das ja von der Menge her die gleiche Masse darstellt? Hinzu kommt eine Fülle von Wurzeln, Feinwurzeln, die unsichtbar sind, Flechten, Algen, Pilzen und so weiter. Zwei Drittel unserer Pflanzen sind etwa Wurzeln, die meisten sind unsichtbar. Eine Roggenpflanze kann bis zu 8 Kilometer unsichtbare Feinwurzeln ausbilden. Die letzten Feinwurzeln leben im Sekundentakt. Das heißt, sie entstehen. Energie wird aufgenommen und schon sterben sie wieder ab. Man spricht hier von feinsten Flimmerhärchen, die ständig entstehen und vergehen und so den Energiefluss vom Boden in die Pflanze gewährleisten. Die letzten Wurzelzonen kennen wir kaum genau. Jede Feinwurzel erster, zweiter, dritter Art und so weiter ist etwa 300 Mal vorhanden und dort gibt es an jedem Würzelchen wieder über 1000 Verzweigungen. Es ist ein Flimmern um die Wurzelspitze, ein ständiger Energiefluss. Mineralien bewegen sich mit Hilfe kleinster Urtierchen in Richtung Pflanze. Hier wird die Lebendigkeit des Bodens deutlich. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, der Boden lebt, er ist wirklich voller Leben. Oder denken wir an die feinen Pilzfäden. In einem einzigen Gramm Boden befinden sich bis zu 100 Meter solcher Pilzfäden. Die Wurzeln und auch die Feinwurzeln, die Flechten, Algen, Pilze und so weiter, sie alle leben in einer wunderbaren Symbiose mit all den Milliarden von Vielzellern, Einzellern, Urtierchen, Bakterien, kleineren Tieren und so weiter in wunderbarer Harmonie zusammen. Und die Pflanzen bestimmen durch ihre Wurzelausscheidungen, ihre Hemmstoffe, das sind natürliche Antibiotika, ihre Mikro- und Faunawelt selbst. Diese Ausscheidung bestimmen weitgehend auch die natürlichen Pflanzengesellschaften. Nicht jede Pflanze passt zu jeder. Manche mögen sich nicht, andere ergänzen sich und wieder andere sind voneinander abhängig. Durch Überdüngung können wir wichtige Feinnährstoffe und Hemmstoffe blockieren. Das Ganze sind sehr komplizierte Zusammenhänge. So gibt es im Boden, ähnlich wie auch auf dem Boden, ein ständiges Fressen und Gefressenwerden. Einer lebt mit und vom anderen. Die Ausscheidung bzw. die sterblichen Überreste des einen sind lebensnotwendig wieder für den anderen. Man spricht von Folgestufen, von ganzen Kettenreaktionen. Im Boden gibt es auch kein unabhängiges Einzelleben. Es ist immer ein Leben in der Gemeinschaft. Diese ständigen chemischen Prozesse bestimmen und erhalten die Fruchtbarkeit der Böden. Leblose Dinge werden mit Hilfe von Pflanzen und Tieren selbst zu lebenden Pflanzen und Tieren umgebaut. Das geschieht oft durch verschiedene komplizierte Prozesse hintereinander. Wenn Pflanzen und Tiere ihre Aufgabe erfüllt haben, stehen sie wieder als leblose Mineralien bzw. Gase anderen Pflanzen und Tieren als Nahrung zur Verfügung. Je natürlicher sich dieses Bodenleben entfalten kann, desto fruchtbarer ist der Boden und umso höher ist die Lebensmittelqualität. Die Lebensmittelqualität hängt weitgehend von der Harmonie dieses Bodenlebens ab. Wo aber die Beziehung zum Boden bzw. zur Schöpfung fehlt, stirbt der Boden immer mehr. Bei den Naturdüngern überlässt man die Regelung im Boden der Natur selbst. Das funktioniert hervorragend. Humus und Kompost ist eine tolle Sache. Bei Kunstdüngern oder chemischen Spritzungen aber werden diese sensiblen Regelmechanismen gestört und durcheinandergebracht mit all den Folgeerscheinungen, die uns heute so viel Probleme bereiten. Jeder natürliche Boden entwickelt auch eigene Regelsysteme, die mit den Regelsystemen der Pflanzengemeinschaften übereinstimmen. Je weniger der Mensch eingreift, desto stabiler erweisen sich diese Regelsysteme. Die Natur kennt auch Fehlerausgleichssysteme, die wir noch lange nicht alle kennen. Denken wir wieder an das Wort aus Psalm 104: Du erneuerst die Fläche des Ackers. Professor Vogtmann, der einen Lehrstuhl für biologische Landwirtschaft in Witzenhausen hat, er hat einmal gesagt, wir haben heute die Biologie des Bodens weitgehend durch Chemie und Technik ersetzt. Und ich persönlich möchte sagen, die moderne Landwirtschaft benimmt sich weitgehend wie der Elefant im Porzellanladen. Die Beziehung zum Boden ist deshalb weitgehend verloren gegangen. Früher ging der Bauer hinter dem Pflug her. Er hatte mit seinen eigenen Füßen ständig Kontakt zum Boden. Er bückte sich immer mal wieder und nahm eine Probe in die Hand. Er hat an dem Ackerboden gerochen. Er hat die Gare geprüft. Er hatte so ein Gefühl, eine Sensibilität mit dem Boden entwickelt. Heute fährt der moderne Landwirt mit großen Traktoren, oft über 100 Pferdestärken, 2 Meter hoch über dem Boden in einer geschlossenen Kabine über dem Boden dahin und hat so oft die Beziehung zum Boden verloren. Wir kennen etwa 105 Elemente, das sind Grundbausteine, die wir nicht mehr zerlegen können, aus denen unsere ganze Welt besteht. 6 Elemente davon machen etwa 90% vom Anteil der Erde aus. 99 Elemente machen die restlichen 10% aus. Wir düngen mit etwa 6 bis 7 Elementen, vielleicht noch ein paar Spurenelemente kommen hinzu. Angesichts aber der feinen Strukturen im Boden kommt mir das vor wie eine Blinddarmoperation mit einer Blechschere. Nach dem Krieg hat die Technik und die Chemie in der Landwirtschaft mehr verändert als in hunderten Generationen vorher. Und diese Probleme, die das mit sich hat für unseren Boden, für unsere Umwelt, für die Belastungen in den Lebensmitteln, die bekommen wir heute hautnah zu spüren. Um hier gegenzusteuern, haben sich Organisationen des biologisch-organischen Land- bzw. Gartenbaus gebildet. Sie verkaufen bei uns in Deutschland oder überhaupt im ganzen deutschsprachigen Raum ihre Produkte unter dem Namen Bioland und sind im Biolandverband zusammengeschlossen. Der Biolandverband hat auch sehr gute Kontrollen, dass wirklich alles nach ihren Regeln und Normen, die sie sich selber gesetzt haben, bearbeitet wird. Es gibt aber auch noch andere Organisationen in Deutschland, wie zum Beispiel der Biokreis Oberbayern oder die Naturlandgesellschaft oder eine Gesellschaft für ökologischen Weinbau. Auch in den neuen Bundesländern hat es neue Organisationen gegeben, die auch ganz natürlich im Einklang mit der Natur ihr Land bestellen, so wie es Generationen vor uns getan haben. Ihre Arbeitsweise, ihr Motto heißt ganz natürlich wirtschaften mit der Natur, so wie sie es vorgibt, sich in ihre Kreisläufe und Gegebenheiten einordnen. Ohne synthetische Düngemittel, ohne Pestizide, mit einer bodenschonenden Technik, auch keine Massentierhaltung, sondern etwa 2 Dungvieheinheiten pro Hektar und auch kein Zukauf von Futtermitteln aus anderen Betrieben oder sogar aus dem Ausland. Nun, das ist eine Wirtschaftsweise, die ich jedem nur sehr empfehlen kann. Das ist die Wirtschaftsweise, die man, solange man den Boden in dieser Welt bebaut hat, praktiziert hat. Es ist eine wirklich umweltschonende Landwirtschaft mit dem Ziel, eine verbesserte Qualität von Lebensmitteln zu erzeugen. Dabei hat es keinerlei philosophisch-religiösen Hintergrund, sondern man arbeitet wissenschaftlich, man versucht auch wirklich natur- und umweltschonend zu arbeiten in jeder Weise. Und deshalb kann ich persönlich das nur empfehlen und in meinem Betrieb arbeiten wir schon seit Jahren so und sind heute voll dem Biolandbetrieb angeschlossen. Natürlich absolut völlig rückstandslose Lebensmittel lassen sich in dieser Welt nicht mehr anbauen. Denn auch auf den Biolandbetrieb regnen allerlei Umweltschadstoffe herab. Ich kenne zum Beispiel einen Betrieb, der schon über 15 Jahre absolut biologisch wirtschaftet und trotzdem ist in jedem seiner Weizenproben immer noch das DDT zu finden, das viele Jahre vorher einmal dort gespritzt wurde. Das sind Rückstände, die so gut wie nicht mehr aus den Boden herauszubekommen sind. Auch durch die Dauerdüngung der Stickoxide, die durch Autofahrer verursacht werden, wir wissen ja alle, aus dem Auspuff von Verbrennungsmaschinen kommen Stickoxide, sie steigen in die Luft und irgendwann regnen sie als Stickstoff wieder herunter und helfen so tüchtig mit, unsere Gärten und Felder zu düngen. Natürlich auch diese Stickoxide, sie regnen in den Biogarten hinein. Oder denken wir an Strahlenbelastung durch Radioaktivität, besonders nach Tschernobyl. Auch das kann ein Biogärtner natürlich nicht verhindern. Oft kommen auch durch die Weiterverarbeitung von biologischen Nahrungsmitteln Schadstoffe in die Lebensmittel hinein. Ich habe einmal einen Laden gekannt, einen Biostand, der sein Gemüse direkt in einer verkehrsreichen Straße vor einer Ampel dort hatte, und immer wenn die Autos losfuhren, konnte man sehen, als sie dann Gas gaben, so richtige Wolken aus dem Auspuff kamen über das Gemüse. Nun, das ist natürlich auch nicht zum Vorteil, da können dann Schadstoffe an Gemüse und Früchten bleiben. Und bei uns in der Nähe, da gibt es einen Gartenbauverein, die auch versuchten, biologisch zu arbeiten. Diese Gärten lagen in einer kleinen Mulde. Auf der einen Seite auf einem Damm war eine belebte Autobahn-Schnellstraße und auf der anderen Seite waren die Gleise der Bundesbahn auch auf einem Damm. Und ständig konnten sich dann die Schadstoffe in diesen Gärten über viele Jahre niederlassen. Und ein Professor der Marburger Universität, der ist da mal nachts heimlich über den Zaun gestiegen und hat einige Früchte dort geerntet. Und tatsächlich, obwohl sie biologisch angebaut waren, hatten sie mehr Schadstoffe als andere, die man in geschützteren Gegenden angebaut hatte, wo eben keine Straßen und Eisenbahnen fuhren. Nun, wir sehen, der Begriff biologisch ist hier ein bisschen umstritten. Eine absolut im hundertprozentigen Sinne biologische Landwirtschaft wird es wohl in dieser Welt nicht mehr geben. Das sind einfach paradiesische Vorstellungen. Aber trotzdem sollten wir, soweit wie es eben möglich ist, eine umweltschonende Landwirtschaft betreiben, mit dem Ziel verbesserte Qualität von Lebensmitteln. Und ich persönlich glaube, da lässt sich wirklich manches verbessern und manche gute Qualität erreichen. Viel Anregung zu dem biologischen Landbau hat ein Buch über Bodenfruchtbarkeit von einem Dr. Rusch aus der Schweiz gegeben. Dr. Rusch beschreibt dort sehr eindrucksvoll das Leben im Boden, den Humus, wie das alles so funktioniert. Aber an einigen Punkten habe ich fast so den Eindruck, dass hier zumindest leichte Ansätze von Esoterik auch zu erkennen sind. Denn dem Humus, dem werden hier fast göttlich heilende Kräfte zugeschrieben als etwas Lebendiges. Ich glaube, hier ist ein Punkt, da müssen wir dann vorsichtig sein. Natürlich, die Welt im Boden der vielen Mikroben und Bakterien, der vielen Ein- und Urzeller und Mehrzeller, die dort leben und arbeiten in Symbiose mit Wurzeln und Pilzen und Pflanzen zusammen. Das ist eine ganz fantastische Wunderwelt, da kann man sich begeistern. Da sehe ich Gottes herrliche Schöpfung auch in der sogenannten Unterwelt, nämlich im Erdboden drin. Hier müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht mehr hineinlegen, als da ist. Es ist ein Wunder der Schöpfung Gottes, aber nicht irgendwelche geheimnisvollen Kräfte oder Mächte, die hier verborgen sind. Aber das kann dann auch leider, aber das ist nicht von der Organisation her, sondern mehr bei einigen Privatleuten zu finden. Ich kannte selbst mal einen Pfarrer, der war über seinen selbst angefertigten Humus in seinem eigenen Garten so begeistert. Er hatte einen schönen Komposthaufen und wenn das dann alles so verrottet, das gibt ja nachher auch eine Erde, die fein krümelig und trocken ist und auch sehr schön angenehm nach frischem Waldboden riecht. Und dieser Pfarrer war so begeistert und glücklich, er sagte mir, ich stelle meine Kinder jetzt unter den Segen des Humus. Ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Ja, sagte er, ich lasse sie spielen im Badeanzug und dann werfe ich vor Freude und Begeisterung den Humus in die Luft und lasse die Kinder drunter herlaufen. Nun, das sind für mich natürlich schon wieder esoterische Auswüchse. Dafür ist Humus nun bestimmt von der Schöpfung her nicht gedacht. Humus ist nicht zum Spielen oder zum Segnen von Kindern, obwohl Humus etwas sehr Wertvolles für unseren Garten ist. Und ich kenne eine Familie, da spielen die Kinder auch in dem sogenannten Sandkasten nicht mehr im Sand, sondern im schönen Humus, weil die heilenden Kräfte des Humus, wie sie sagen, direkt über die Füße der Kinder, über das Sitzen und Berühren und durch die Kontaktaufnahme mit dem Humus eben in die Kinder übergehen sollen. Das halte ich sogar für sehr, sehr gefährlich. Denn wir wissen zum Beispiel der Tetanusbacillus, ein sehr gefährlicher Bacillus. Er ist im Humus zu Hause. Das ist seine Wohn- und Brutstätte. Deshalb sehr vorsichtig hier. Eine andere Familie, die auch ein bisschen in dieser Richtung abweicht, die hat im Wohnzimmer auf dem Tisch nicht mehr schönes frisches Obst in der Schale liegen, sondern eine Schüssel Humus. Sie sagt, das riecht so schön und wir wollen die geheimnisvollen Kräfte des Humus so ganz in unserer Nähe haben. Sie sollen die Atmosphäre unserer Wohnstube mit beeinflussen. Auch da kann ich nur sehr vorwarnen. Vor allen Dingen im Humus können auch sehr gefährliche Anthracyclin-Gase entstehen. Wenn wir da einmal kräftig einatmen, das können sehr große Herz- oder Lungenschäden für uns geben, die unheilbar sind. Also Humus, wunderschön für den Garten, eine Wunderwelt, wenn man ihn sich mal unter dem Mikroskop anschaut, sehr wichtig für unsere Pflanzen, für die Bodengare, für Wachsen und Gedeihen, aber bitte nicht irgendwie geheimnisvolle Kräfte, belebende Kräfte oder sowas vom Humus erwarten. In dieser Weise ist Humus kein Wundermittel. Und wir brauchen auch nicht irgendwie über den Humus eine Harmonie mit der Natur, mit dem Kosmos zu suchen, sondern die Harmonie, die wir als Christen suchen, das ist eine Harmonie mit dem Schöpfer Himmels und der Erden, mit dem Gott des Himmels, der alles in seiner Hand hat. Und der Weg dahin ist nicht der Humus oder irgendwelche mystischen Vorstellungen, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes, einzig und allein. Nun, diese Auswüchse, von denen ich sprach, die sind nicht von dem Bioland oder ähnlichen Organisationen gewünscht. Das sind private Sachen einzelner Mitglieder, die wir leider auch finden, aber Bioland selber lehnt all diese Dinge ab. Die Richtlinien der Bioland-Organisation, die sind wirklich wissenschaftlich und auch menschlich sehr vernünftig zum Wohle der Landwirtschaft, zum Wohle der Umwelt mit dem Ziel verbesserte Qualität von Lebensmitteln und das sollte wirklich unser Ziel sein. Noch etwas Wunderbares vom Boden. Bei allen komplizierten chemischen Prozessen werden keine problematischen Abfälle, die entsorgt oder entgelagert werden müssten, produziert. Solche Dinge produziert nur der Mensch. Im Kreislauf der Natur wird alles wieder benötigt. Stoffe, mit denen die Natur nicht fertig wird, wird der Mensch erst recht nicht fertig mit. Deshalb sollten sie erst gar nicht produziert werden. Wer sich mit der Wunderwelt des Bodens beschäftigt und in die vielseitigen Zusammenhänge hineinschaut, der kommt einfach aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich denke hier an David im Psalm 19. Als Hirte in den Bergen hat er den Himmel, die Sterne, Sonne, Mond und die ganze Natur beobachtet. Und er schreibt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und verkünden seine Händewerk. Wie David damals von dem Geschehen am Himmel beeindruckt war, so ähnlich geht es mir, wenn ich als Naturfreund mich mit dem Leben im Boden beschäftige. Ich möchte auch hier, wie David, ausrufen, eine einzige Handvoll Mutter Erde erzählt die Ehre Gottes und verkündet seiner Hände Werk. Lassen Sie mich noch einige Verse der Heiligen Schrift vorlesen, die uns etwas zeigen von der Größe und von den Wundern unseres Schöpfers in seinen Werken. Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Du sendest deinen Lebenshauch aus. Sie werden geschaffen. Du erneuerst die Fläche des Ackers. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Der Herr tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind, und Wundertaten, die nicht zu zählen sind. So preiset den Herrn. Amen.